Decoding Brands. Eure Marken-News der Woche entschlüsselt, erklärt und eingeordnet. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Decoding Brands. Und ich habe frische Gedanken für 2026 dabei, die allerdings nicht von mir selber kommen, sondern von meiner geschätzten Kollegin Dr. Judith Scholz. Hi Judith, grüß dich.
Hallo Colin, freut mich dabei zu sein.
Es ist lange her, du warst auf jeden Fall schon mal da, ne? Aber es ist irgendwie lange her, habe ich den Eindruck.
Ja, was muss ich tun, um häufiger eingeladen zu werden, Colin?
Du musst coole Themen dabei haben, coole Branchen repräsentieren, und das ist auch definitiv der Fall, weil diese Branche beschäftigt mich auch immer total, allerdings eher als Konsument sozusagen, weil es ist die gute alte Modebranche.
Ja, genau so ist es.
Und da, Judith, wir haben mal vorbesprochen und du hast eine Punchline, die es in sich hat aus meiner Sicht. Und zwar will ich dich mal bitten, hau mal deine Punchline sozusagen, ja, also die große Überschrift für 2026 für die Modebranche raus.
Ja, 2026 gehört die Mode nicht mehr den lautesten oder den schnellsten, sondern sie gehört den Marken mit echter Substanz.
Das ist mal eine Aussage. Was sind schnelle und laute Marken aus deiner Sicht? Hast du da Beispiele? Ich meine, bei Lautmarken kann ich mir gut was vorstellen, aber wie gestaltet sich das in der Modebranche? Wen würdest du als schnelle oder möglicherweise laute Marke betrachten?
Also zum Beispiel die ganzen Vertikalen, die ganzen Fast-Fashion-Anbieter, die ja in den letzten Jahren unfassbar gewonnen hatten, die müssen sich jetzt vielleicht auch mal ein neues Konzept überlegen, wie sie wirklich dann auch relevant für ihre Käufer bleiben wollen. Und man sieht da wirklich sehr interessante Strömungen, die ich jetzt gleich auch nochmal ausführen werde. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen,
ja.
Aber man muss sich als Marke schon mal wieder auf den Kern zurückbesinnen. Also was macht mich aus als Marke? Was differenziert mich auch im Wettbewerb? Weil darum wird es gehen 2026.
Ich habe auch gesündigt letztes Jahr in 2025. Ich war mal bei so einem Fast-Fashion-Anbieter. Ne? Aber gut, gehen wir alle mal rein. Naja, gerade so mit Kindersachen und so weiter ist das ja auch mal nachvollziehbar. Ne? Und ich war dann da und habe mir ja so einen Zweiteiler gekauft, eine passende Hose mit einem, ich weiß gar nicht, Overshirt nennt man das, glaube ich, in der Modebranche. Ja,
also für Männer jetzt sehr relevant.
Genau. Und habe es dann einfach so mitgenommen nach Hause, habe gedacht, ich habe gar keine Zeit, weil es war viel zu voll da drin, es war unheimlich viel los, ich glaube, es war irgendein Feiertag oder sowas in die Richtung. Es war auf jeden Fall viel zu viel los und habe es dann mit nach Hause genommen, habe es dann zu Hause anprobiert, habe in die Hose leider nicht reingepasst. Also gut, dann lag die bei mir so 1,5, 2 Wochen rum. Hab die dann zurückgebracht, was gut war, es war kein Etikett dran. Ich habe sie also trotzdem zurückbekommen, weil ich schon Angst, dass sie mich jetzt hier, dass sie sagen, ja, du hast das Etikett abgemacht, bewusst, und hast sie schon mal getragen, was ja nicht ging körperlich. Aber dann war das Interessante, habe ich versucht, diese Hose zurückzubringen, habe gesagt, ich hätte gerne diese Hose in der richtigen Größe. Dann guckt die mich so fragend an und sagt, die haben wir gar nicht mehr. Und fragt dann ihre Kollegin, ja, haben wir diese Hose noch? Nee, schon lange nicht mehr. Ich meine, das war 2 Wochen her. Das war das Interessante. Also das hat echt für mich diese Fast-Fashion-Industrie und diese Dynamik echt auf den Punkt gebracht. Aber ich will dich nicht mit meinen persönlichen Anekdoten und vor allem die Hörerinnen und Hörer hier nicht langweilen. Du hast ja neben deiner großen Punchline auch vor allen Dingen noch 4, ich sag mal so, Trends, Hinweise für 2026 dabei. Ich würde dich mal bitten, hau mal alle raus, weil du hast so wunderbare Headlines. Und dann würde ich sagen, gehen wir in alle mal tiefer rein.
Ja, genau. Vielleicht kann ich da noch mal so ein bisschen vorweggreifen. Und zwar, was man jetzt ja dieses Jahr stark gesehen hat und wofür die Mode ja auch da ist. Mode ist immer eine Art Spiegel unserer Zeit, ein Spiegel unserer Gesellschaft. Und da sieht man einfach sehr stark, dass die Modebranche extrem unsicher ist, extrem volatil und natürlich auch gleichzeitig unfassbar anspruchsvoll in ihrer Dynamik. So ist die Mode. Und ich glaube, ein paar Trends hat man jetzt in diesem Jahr schon anbahnen sehen. Das sind auch Trends, die sich jetzt einfach über Jahre aufgebaut haben. Aber bei diesen Trends glaube ich auf jeden Fall, dass sie 2026 enorm relevant werden für Marken und Marken darauf reagieren müssen. Und da habe ich Trend Nummer 1, Konsum ohne Euphorie, werden wir gleich mal ausführen. Trend Nummer 2, die radikale Nachhaltigkeit, die Marken einfach durchführen müssen. Trend Nummer 3, das, was wir sehr stark jetzt schon beobachten, die Konsolidierung, also weniger Marken, die dann aber auch mehr Macht erhalten. Und Trend Nummer 4, die Herkunft wird wieder groß werden. Die Herkunft wird in Zukunft großen Wert erzeugen.
Also finde ich jeden Einzelnen total spannend. Ich persönlich muss sagen, bei dem Thema radikale Nachhaltigkeit bin ich gespannt, was du da noch so ausführen wirst, weil das Thema, ja, Nachhaltigkeit hat ja schon eine entsprechende Veränderung gerade erfahren. Auch so das Thema Purpose ist aus meiner Sicht zum Beispiel in 2026 definitiv endgültig tot und kann man über Bord werfen. Aber können wir gleich diskutieren, wie viel das auch mit Nachhaltigkeit in deinem Sinne sozusagen oder im Modesinne zu tun hat. Aber fangen wir mal mit dem ersten Thema an. Da hattest du ja auch schon gesagt, da geht es um Konsum ohne Euphorie. Das finde ich auch spannend, klingt total, macht mich neugierig. Was ist das?
Ja, da glaube ich wirklich, dass wir gerade einen historischen Shift erleben. Also Mode wird in Zukunft nicht mehr aus der puren Lust herausgekauft. Und man sieht es auch ein Stück weit. Also viele Menschen, die geben real weniger für Bekleidung aus. Mode wächst global nur noch mehr sehr, sehr schwach. Und ich glaube, wenn Kunden dann kaufen sie bewusster. Also viel weniger Impulskäufe, mehr die Investitionskäufe, die wir dann auch beobachten können. Sieht man auch so an Subtrends, ne, also der Secondhand-Markt, der boomt, Reparaturen erleben da ein großes Comeback. Und der Kunde, der kauft weniger, aber dann auch ein Stück weit besser. Er erhofft sich eine größere Langlebigkeit natürlich.
Was, ich, ganz kurzer mal Einwurf. Was ist ein Investitionskauf im Modebereich? Investitionskauf im generellen Leben kann ich mir vorstellen, aber bedeutet das, ich kaufe mir jetzt so einmal diese richtig gute Lederjacke, die ich schon immer haben wollte,
Genau,
oder was ist das?
das. Ja, du investierst in die Zukunft, du investierst in Qualität. Und das sind natürlich dann oft auch mal die zeitloseren Stücke, die man dann sich zulegt.
Aber
Genau
das ist natürlich
das.
dann schon ein interessanter Gegenentwurf zum Thema Fast Fashion. Und für mich eben als jetzt zumindest nicht ganz so starke Experte wie du, bedeutet das ja dann, dass die Marken sich tatsächlich anders aufstellen müssen. Also
Exakt.
vielleicht gar nicht mehr so viel einfach so generell anbieten, sondern viel, viel spitzer reingehen und sich genau über das Gedanken machen, was du gerade beschreibst. Das heißt also, diese Bedürfnisse der Konsumenten vielleicht noch klarer zu treffen. Ist das richtig oder ist das noch ein bisschen anders?
Ja, unbedingt, ne? Also man muss sich genau überlegen, man muss den Kunden erstmal genau kennen, man muss genau wissen, okay, was könnte jetzt seinen Kleiderschrank noch also komplett machen, was könnte man da anbieten? Und ich glaube, man muss sich als Marke auf jeden Fall erstmal auch überlegen, wo finde ich denn diese Substanz, wo finde ich denn diese Qualität, diese Langlebigkeit, die ich ja dann auch in einem Produktversprechen kommunizieren möchte. Und Marken, die sollten sich da schon auch den Konsumenten vor Augen halten. Ja, also der Kunde konsumiert nicht mehr aus Lust am Neuen, sondern er konsumiert dann eben auch aus dem Bedarf heraus, aus dem Sinn heraus, ne, aus diesem Purpose, den du vorhin auch schon genannt hattest. Und Marken, die da einfach gewinnen werden, sind Marken, die dieser Investitionslogik folgen, viel weniger als jetzt der Trendlogik, wie wir es bei unseren Fast-Fashion-Anbietern ja auch beobachten.
Super spannend. Führt uns das dann auch zum Thema Nachhaltigkeit in deiner zweiten Headline?
Genau, die radikale Nachhaltigkeit. Und da haben wir jetzt einfach auch ein paar gesetzliche Veränderungen. Also die EU, die führt die digitalen Produktpässe ein, 2027 dann auch verpflichtend, einfach für mehr Transparenz, ne, über die Materialien, über die Herkunft, die Lieferketten, die müssen dokumentiert werden, CO2-Daten offengelegt werden. Also das ist ja wirklich im Grunde genommen ein sehr, sehr komplexes Thema. Aber wenn man das kurz formulieren möchte, Nachhaltigkeit wird messbar und damit natürlich auch überprüfbar. Und das heißt für Marken einfach ganz stark, also sie können einfach nicht nur noch mehr nachhaltig wirken, sondern sie müssen tatsächlich nachhaltig arbeiten, weil Greenwashing rechtliche Schritte nach sich ziehen wird. Nachhaltigkeit ist kein Image-Thema mehr, sondern es ist wirklich ein Geschäftsmodell-Thema.
Ja, super spannend. Dann verstehe ich das auch mit der radikalen Nachhaltigkeit, weil im ersten Moment, wo ich die Headline gehört habe, habe ich gedacht, ja, das geht jetzt eben in diese typische Nachhaltigkeit, wie wir es so die letzten Jahre hier leider irgendwie auch alle sehen und hören mussten. Das heißt eben genau das, was du sagst, diese Oberflächenpolitur und so weiter. Und jetzt wird es eben zu einem Pflichtteil, wenn ich das richtig verstehe.
Genau so. Also es wird zu einem absoluten Muss. Und da vielleicht auch noch mal die Anmerkung, also Marken, die sich jetzt ganz stark um dieses Thema Nachhaltigkeit aufgebaut haben, die müssen jetzt auch mal wieder so ein Stück weit auf ihren Markenkern blicken, ne? Also Nachhaltigkeit ist dann einfach kein Differenzierungsmerkmal mehr. Ne, sondern man hat jetzt, wenn das auch alle tun, eine viel größere Gefahr der Austauschbarkeit für die Marke.
Aber also dann ein ganz kurzer Hinweis vielleicht mal genau für diese Art der Marken, die hier vielleicht auch zuhören. Ich trage jetzt gerade hier heute Villays Sneaker, also Schuhe, die irgendwie aus Abfällen oder Leder, das aus Abfällen entstanden ist. Also das ist ja schon mal eine Marke, die definitiv für, ich sag mal, eine Art nachhaltiges Gebilde auf jeden Fall steht. Was können die jetzt machen, wenn es auf einmal alles mehr oder weniger gleich wird? Also eben alle möglichen Lieferketten da publik und deutlich werden, jeder irgendeinen CO2-Ausstoß oder sonst was darstellen muss. Und jetzt völlig egal, was da alles kommt. Aber was bedeutet das dann für so Marken, die sich eben, wie du sagst, in diesem Bereich schon stark positioniert haben?
Also ich glaube, es gibt da auch im Grunde genommen zwei Wege. Also entweder man betrachtet es, wie viele Marken das eben auch tun werden, als Musketierium und versucht, die Marke auf eine neue, auf neue Trägerthemen auch auszurichten, dass sich die Marke auch ein Stück weit aus dieser Nachhaltigkeit heraus entwickelt. Oder man tut es eigentlich genauso, wie es der Trend ja auch schon formuliert, also sich wirklich radikal darauf zu konzentrieren und dann auch alles andere ein Stück weit wegzulassen. Also dass diese Botschaft von dieser Marke übersetzt und überhöht wird, dass diese Ausschließlichkeit das große Attraktivitätskriterium wird.
Absolut nachvollziehbar. Ja, überzeichnen, überhöhen ist da immer ein gutes Stichwort. Die dritte Headline habe ich vergessen, Judith, die musst du mir nochmal sehen.
Ja, da geht es um Konsolidierung. Also das, was den Markt jetzt einfach schon lange bewegt. Aber wir sehen da unglaublich viel Bewegung, ne? Also große Gruppen, die kaufen zu, die Mittelständler, die kämpfen, kleine Marken, die verschwinden vielleicht auch ganz. Und warum ist das so? Weil Marketingkosten steigen, du hast die Rohstoffkosten, die auch steigen, die Logistik wird teurer, die digitale Infrastruktur, die wird Pflicht. Also das sind Marken extrem unter Druck, ich verstehe das total. Und es führt einfach zu mehr Zusammenschlüssen. Also der Markt, der wird einfach hart, der wird sich konzentrieren.
Naja, und das, was wir auch immer gerne sagen, so das Thema, die Mitte stirbt aus, ne? Also ja, die unbedingt. Marken, die keine Bedeutung im Vorfeld hatten, die eigentlich irgendwie da waren, wo gerade dann auch die Konsumeuphorie eben da ist, dann nimmst du davon mal ein bisschen was mit, aber die irgendwie nie so eine richtige, ja eigentlich nie so einen richtigen Sinn, Bedeutung, wie auch immer man das nennt, hatten, die sind entweder schon gestorben oder konsolidieren gerade, ne?
Genau, das ist es. Also das Resultat wird ein Markt sein mit zwei Polen. Auf der einen Seite große Plattformen, große Konzerne, auf der anderen Seite die kleinen, die charakterstarken Marken, ja, die extrem klar positioniert sind. Also es bleiben diese zwei Wege, entweder skalieren über Größe, über Kapital, über die Distribution oder diese radikale Spezialisierung über Handwerk, über Nische. Ja. Und die Durchschnittlichkeit, wie du schon sagst, die wird aussterben.
Weil
interessiert da keinen mehr. Ne, interessiert einfach keinen mehr.
Ja. Die Charakterstärke führt uns dann wahrscheinlich auch zum vierten Punkt, ne, weil da ging es um das Thema Herkunft.
Genau, richtig. Und da müssen wir auch noch mal ein Stück weit auf uns blicken. Also wir leben ja in einer sehr globalen Welt und die ist auch manchmal wenig begreiflich für Menschen. Und die Konsequenz ist natürlich, dass Menschen so dieses Persönliche wieder suchen, das Authentische, das, was sie wieder erdet. Also regionale Produktion, echte Geschichten, nachvollziehbare Werte natürlich auch. Das Handwerk, was ich vorhin schon genannt hatte, das wird wieder an Gewicht gewinnen. Also die Globalisierung aus meinem Wissen heraus, aus meiner Perspektive, die verliert ein Stück weit an Glanz. Und Marken, die einfach wissen, wer sie sind, wo sie herkommen, die haben da natürlich einfach einen strategischen Vorteil. Ja, die können sich verorten. Also je globaler die Welt wird, desto persönlicher müssen Marken werden. Diese gleichförmigen globalen Marken, ja, die verlieren an dieser ganzen emotionalen Bindung hin zum Kunden. Die kommen einfach nicht mehr nah genug ran. Und deswegen, also diese kulturelle Verortung, die Geschichte, die Haltung, die Authentizität, das wird über Markentreue entscheiden. Und das ist dann auch ein wunderbarer Weg aus diesem sogenannten Sea of Sameness, aus dieser Gleichförmigkeit auch auszubrechen.
Finde ich mega, mega spannend, absolut nachvollziehbar, wie du das Ganze hier so skizzierst, was jetzt in Zukunft oder eben jetzt gerade auch in diesem Jahr wahrscheinlich passieren wird bei den Modemarken. Ich stelle mir dann schon die Frage, ich glaube, diese Konsolidierung wird dann noch weiter voranschreiten, aber ich stelle mir auch die Frage, kann eigentlich jede Modemarke diesen Turnaround sozusagen schaffen, weil es ist ja schon für, also ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber ich habe natürlich sehr, sehr, sehr klare Marken in diesem Mittelfeld, in dieser Mitte eben im Kopf. Und ich stelle mir die Frage, funktioniert dieser Wandel hin in diese Richtung, wie du das skizzierst, dass du also Charakterstärke mitbringst, dass du Tiefe mitbringst, Substanz, Herkunft und so weiter. Kann das jede Marke schaffen oder sagst du ganz ehrlich, da wird es einfach jetzt ein paar Marken geben, die sterben werden?
Ja, es kommt immer auf die Marke an und auf den Zykluspunkt, an dem die Marke auch steht. Aber es wird auf jeden Fall ein weiteres Markensterben zu beobachten sein. Ich glaube dennoch, erstmal die Übung zu machen, wo komme ich her, welche Werte vermittle ich, was ist meine Substanz, wo kann ich ein Beziehungsangebot schaffen in dieser globalisierten Welt. Wenn man das mal eruiert, da wird man sicher auf Punkte stoßen, die für den Kunden hochspannend und hochattraktiv sind. Was Modemarken leider einfach oft tun, in sich ist es, sich in diesen Trendgeschichten so schnell zu verlieren. Und dann ist dieser Weg in diese Austauschbarkeit einfach ein sehr, sehr kurzer.
Sehr schön. Oder auch nicht schön. Naja, vielleicht doch. Ich finde es ja immer gut, wenn sich natürlich da starke Marken durchsetzen.
Ja.
In dem Sinne, Judith, du bist auch eine starke Marke mit deiner Modefokussierung. In dem Sinne, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. War mega, mega spannend. Ich hätte jetzt echt gerne noch länger hier mit dir gesprochen. Aber das machen wir dann mal. Und wir betrachten das Ganze irgendwann mal retrospektiv und gucken mal drauf, wie viele von deinen Vorhersagen denn hier möglicherweise auch eingetreten sind.
Unbedingt.
Ich kann sie gut nachvollziehen. In dem Sinne, ja, freuen wir uns auf ein Jahr 2026. Dir alles Gute und sind wir gespannt, wie es weitergeht.
Danke, Colin.
Mach's gut, ne? Bis dann. Ciao.